Hey, ich bin Kerstin. Ich bin in meinen 40ern und mache mit bei so seltsam klingenden Dingen wie Ortsverein und Gewerkschaftsarbeit. Das hört sich für einige bestimmt total langweilig an, so wie Häkeln und Skattunierer, ist aber tatsächlich absolut spannend und erweitert stets den Horizont. Meinen zumindest. Was so eine Horizonterweiterung so mit sich bringt und was es für krasse Dinge der Gewerkschaftsarbeit in der Vergangenheit gab und auch heute noch gibt, das möchte ich euch in diesem Podcast näher bringen. Ganz spontan habe ich ihn Rote Nelly genannt und gehe hier für euch alle 3 Wochen auf Sendung. Ich möchte die erste Folge jemandem widmen, meiner Stiefmama, die mich immer mit selbstgestrickten, total warmen Socken versorgt, die eine starke und selbstbestimmte Frau ist und sie selbst war immer in der Gewerkschaft und auch heute als Rentnerin ist sie es noch. Danke, dass es dich gibt und du mir so vieles fürs Leben beigebracht hast. Ich liebe dich. Gewerkschaften also. Ich bin in der Verdi und eine von ganz vielen. Aber es gibt ja auch andere Gewerkschaften, die Großes leisten. Die IG Metall zum Beispiel, in der ich früher viele Jahre war. Gewerkschaften handeln mit Arbeitgebern Tarifverträge aus, also den Lohn oder das Gehalt des jeweiligen Betriebes. Und sie stehen seit jeher für gute Arbeit und setzen sich für sie ein. Dafür gehen sie auch eine Etage weiter nach oben und verhandeln mit der Politik, so dass sich Gesetze ändern können oder in der Gesellschaft etwas bewegt wird, was letztlich allen zugute kommt. Aber das nur ganz kurz für diejenigen, die überhaupt nicht wissen, was Gewerkschaften so machen und wofür sie stehen. Manchmal passiert es auch, dass eine Gewerkschaft zum Streik in einer Firma aufruft. Alle sollen dann ihre Arbeit niederlegen. Dadurch wird Druck ausgeübt, denn ohne Arbeiterinnen bleiben die Bänder stehen und es wird nichts mehr produziert. Oder die Busfahrerinnen streiken und keiner kommt mehr dahin, wo er hin will. Nur so kann man manchmal seine Interessen durchsetzen und den Arbeitgeber dazu zwingen, dass es mehr Geld gibt oder eine bessere Arbeitszeit oder. Ihr kennt das aus eurem Alltag, wenn Bus und Bahn streiken oder ihr mit dem Flieger in den Urlaub wollt und am Flughafen festsitzt, weil die Piloten streiken. Klar ist das nervig, aber das darf auch nervig sein. Denn schließlich geht es beim Streik nicht um Einzelschicksale. Wie komme ich jetzt zur Arbeit? Sondern es geht um Solidarität mit den Streikenden. Denn in erster Linie sind sie die Betroffenen, die mehr Geld wollen oder bessere Arbeitsbedingungen. Sie streiken ja nicht zum Spaß, sondern weil sie etwas erreichen möchten und unglücklich sind mit der jetzigen Situation im Arbeitsleben. Übrigens, ein Großteil der Bevölkerung befürwortet Streiks und hat Verständnis für diese. Gut so. Schließlich ist das Streikrecht sogar im Grundgesetz unter Artikel 9 festgeschrieben. Lies gerne mal danach. Es gibt ja tatsächlich ständig irgendwo auf der Welt Streiks. Und natürlich, denn wo kämen wir denn dahin, wenn man beim Arbeitgeber betteln müsste, ein bisschen bessere Arbeitsbedingungen zu bekommen oder ein paar Euro mehr auf seinem Lohnzettel? Meint ihr, er würde lächeln und sagen, kein Problem, liebe Kerstin, ich schenke dir und allen anderen in der Firma einen Urlaubstag mehr. Und jeden Monat bekommt jede und jeder einen Huni, ach, sagen wir gleich 200 Euro, mehr aufs Konto. Eben, auf diese Idee kommt wahrscheinlich kein Chef eines großen Konzerns. Im Gegenteil. Super also, dass es Gewerkschaften gibt. Wie das genau mit den Tarifen funktioniert und warum es Sinn macht, vereint und zusammen für gerechte Löhne und gute Arbeit einzustehen, gibt es demnächst in einer anderen Folge. Die erste Folge beginnt in der Vergangenheit, in einem Herbst, der zum Winter wurde und in dem es einen bahnbrechenden Streik gab, der scheinbar eine Ewigkeit dauerte und bei dem die Gewerkschaft Weihnachtsfeiern ausrichtete, die extra für die Streikenden und ihre Familien waren. Es geht zurück ins Jahr 1956-57 und es geht an die Küste. Nach Kiel, um genauer zu sein. Es geht um den großen Metallarbeiterstreik, der 114 Tage andauerte. Das sind 16 Wochen. Das sind 4 Monate. Das ist ein Dritteljahr. Es fing damit an, dass im April 1956 ein Entwurf für einen Tarifvertrag von der Gewerkschaft an die beteiligten Arbeitgeberverbände von der Metallindustrie geschickt wurde. Der alte Tarifvertrag war nämlich längst ausgelaufen und es musste schleunigst ein neuer her. Es ging insbesondere um Tarifverträge für die Howaldwerke in Kiel, die MAK und die Firma Bohn und Kehler. Werften und Maschinenfabriken, in denen das Arbeiterleben nicht sonderlich sanft war, sondern wo körperlich sehr, sehr hart gearbeitet wurde. Nach 10 Verhandlungen, in denen die Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände verhandelten und diskutierten und stritten, war man auch immer keinen Schritt weiter. Keiner näherte sich dem anderen an. Keiner wollte Zugeständnisse machen in den Forderungen. Dabei wollten die Gewerkschaften etwas, was heute als selbstverständlich gilt. Sie wollten Arbeiterinnen mit Angestellten gleichstellen. Damals war es nämlich so, dass Angestellte ruhig mal krank werden konnten, ohne etwas zu befürchten. Sie bekamen dann für 6 Wochen eine Gehaltsvorzahlung. Bei den Arbeitern war es anders. Sollten sie sich krank melden, dann kamen sie nach 4 Wochen Krankheit gerade mal auf die Hälfte ihres Nettolohnes. Für die Arbeiter und ihre Familien war dies ein finanzielles Desaster. Logisch. Essen und Miete werden nun mal mit Geld bezahlt. Und ein leerer Magen und kein Dach über dem Kopf bringen Existenzsorgen, die kein Mensch braucht. Nicht zu vergessen ist natürlich, dass man bei harter körperlicher Arbeit schnell mal eine Erkrankung des Muskel-Skelett-Systems hatte oder anderweitige Verletzungen, die einen lange ausfallen ließen. Und diese Männer arbeiteten hart und unter oft widrigen Bedingungen. Trotzdem durften sie es sich nicht leisten, krank zu werden, denn davon hing oftmals die Ernährung der gesamten Familie ab. Also schleppte man sich aus Angst vor Geldnot weiter zur Arbeit und riskierte seine Gesundheit. Außerdem wollte die Gewerkschaft die Zahlung eines Urlaubsgeldes von 7,50 Mark täglich pro Urlaubstag und die Verlängerung des Urlaubs auf 18 Tage. Jugendliche bis 18 sollten 24 Tage Urlaub im Jahr bekommen. Wisst ihr, wie hoch heute der gesetzliche Urlaubsanspruch ist? Richtig, 24 Tage. Ich habe übrigens 28 Tage und alle paar Jahre bekomme ich einen Urlaubstag dazu, weil ich zum Glück in einer Firma arbeite, die mit der Gewerkschaft einen Tarifvertrag ausgehandelt hat. Und die Metaller, um die es heute geht, hatten deutlich weniger Urlaubsansprüche, als es jetzt per Gesetz der Fall ist. Die Arbeitgeber wollten aber alles nicht, was die Gewerkschaft forderte. Sie sagten, dass es eine schlimme finanzielle Belastung für die Betriebe sei. Sie sagten, auch die heimische Wirtschaft wird so belastet. Und natürlich würden dann Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen. Und dieses und jenes. Und was Arbeitgeber in solchen Situationen nun mal so sagen. Bettelarm seien die Firmen alle. Jawohl. Die führende Gewerkschaft, die IG Metall, hielt jedoch an ihren Forderungen fest und hielt sie weiterhin für berechtigt. Schließlich waren die Auftragsbücher voll und die Werften waren so stark ausgelastet, dass Lieferfristen bis 6 Jahre im Voraus bestanden. Bettelarm war keine von diesen Firmen. Im Gegenteil. Und hohe Gewinne bedeuten doch auch immer sozialer Fortschritt. Und man sollte anerkennen, dass Arbeiter und Angestellte beide Recht auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall haben. Und so verhandelte man immer wieder, aber es kam einfach zu keinem Konsens. Und dann fand eine sogenannte Urabstimmung statt. Man fragte die Arbeiter, ob sie bereit wären zu streiken, um Druck auf die Arbeitgeber zu machen oder nicht. Und 77,7% der Metaller wollten einen Streik. Und so kam es, wie es kommen musste. Wer am 24. Oktober 1956 in einen Dampfer oder eine Straßenbahn stieg, wunderte sich, wo die ganzen Menschen waren. Die Linien waren nicht wie sonst völlig überfüllt, sondern leer. Morgens um 6 in der Frühschicht standen vor 15 Werktoren zwischen Flensburg und Lauenburg hunderte Streikende. Dazu Polizei und Streikposten und alles, was dazugehört. Es gab diskutierende Gruppen und sicher auch das eine oder andere Schimpfwort, was gefallen ist. Nur Angestellte, Auszubildende, Schwerbeschädigte und Notdienstmitarbeiter durften die Tore der Werke passieren. Alle anderen blieben draußen und waren im Arbeitskampf. In den Werften und Maschinenfabriken war man ja seit jeher gut organisiert und daher begannen hier die Streiks. Denn nahezu jeder war in der Gewerkschaft und man rechnete nicht damit, dass es viele Streikbrecher geben würde. Alle hielten zusammen und alle waren wütend, dass sie den Angestellten nicht gleichgestellt waren und dass der Arbeitgeber auch zukünftig gar nicht wollte, dass dies passiert. Nach und nach bezog die Streikleitung auch kleinere Betriebe mit in den Streik ein. Im Januar streikten schon 38 Betriebe mit insgesamt 34.068 Beschäftigten. Das ist eine Kleinstadt. Allein in den Howaldwerken streikten fast 10.000 Arbeiter. Die Geschäftsleitung schätzte den Umsatzverlust durch diesen Streik auf 100 Millionen D-Mark. Außerdem verloren alle Unternehmen während dieses Streikes 2.230.000 Tage, an denen man hätte arbeiten können. Es konnten Schiffe nicht vom Stapel gehen, es kam zu Lieferverzögerungen und in Flensburg auf den Werften fanden keine Reparaturarbeiten an den Schiffen mehr statt. Nichts ging mehr. Die Welt aus lauten Maschinen und riesigen Schiffen, die dringend geflickt werden mussten, und funkelnden Schweißgeräten, blieb stehen in Schleswig-Holstein. Die Gewerkschaft schaffte es mit verschiedenen Maßnahmen, die Streikfront wochenlang aufrechtzuerhalten und die Moral der Streikenden hochzuhalten. So gab es jeden Tag gedruckte Streiknachrichten, die verteilt wurden, um die Arbeiter über die Verhandlungen zu unterrichten oder um auf Events aufmerksam zu machen. Denn Weihnachten nahte und man sorgte sich, dass die Metaller um diese Jahreszeit vielleicht eher bereit wären, den Streik zu brechen. Es wurden daher etliche Unterhaltungsveranstaltungen organisiert. Die Frauen der Arbeiter und ihre Kinder waren auch dazu eingeladen, damit die Familien in dieser Zeit Zusammenhalt fanden. Man ging in die Kieler Ostseehalle zu Operettveranstaltungen, es gab kostenloses Kabarett und kostenloses Kino für die Streikenden. Die Frauen konnten zu extra organisierten Modenschauen gehen oder zu Hausfrauennachmittagen. Es gab Events für Kinder und Schachturniere und. Zu Weihnachten dann wurden Weihnachtsfeiern veranstaltet, in denen Gewerkschafter Essensgutscheine und Weihnachtsgeld verteilten. Und dort wurden auch Geschenke an die Kinder übergeben, die aus der ganzen Bundesrepublik gespendet worden waren. Allein in Kiel wurden 10 große Weihnachtsfeiern ausgerichtet, die den Streikenden eine besinnliche und schöne Zeit bescherten. Es gab in diesen 16 Wochen insgesamt 49 Veranstaltungen mit 39.620 Besuchern und 4 Großveranstaltungen in der Kieler Ostseehalle mit je 8.500 Besuchern. Und da ja während des Streiks die Arbeit ruht und es demzufolge auch keinen Lohn gab, traf man sich jeden Tag in Streiklokalen. Dort wurde diskutiert und gelacht und die neuesten Entwicklungen wurden ausgetauscht und man fühlte sich zusammengehörig. In den Streiklokalen wurde man auch dafür eingeteilt, als Streikposten am nächsten Tag vor den Toren zu stehen oder konnte sich anderweitig für Dienste in der Gewerkschaft melden. So hatte man außerdem eine Routine, die einige ja gerade in Zeiten, in denen man nicht arbeitet, dringend braucht. Und das Wichtigste, im Streiklokal wurde die Anwesenheit protokolliert und das Streikgeld ausgezahlt, was man ja als solidarische Leistung aus der Streikkasse bekam, die genau für diesen Zweck immer gut gefüllt ist. Dazu gab es Mietzuschüsse und für ledige billiges Mittagessen im Gewerkschaftshaus. Mit diesen ganzen Maßnahmen kamen die Streikenden fast auf ihren Nettolohn und ihre Moral war dementsprechend lange hoch. Übrigens, Gewerkschaften aus dem ganzen Land, nicht die IG Metall, sondern ganz, ganz viele andere Gewerkschaften, waren solidarisch so daran beteiligt, dass sie auch der IG Metall Geld spendeten und Sachspenden für die Kinder und die haben aus Solidarität den Streik total unterstützt, was ich sehr, sehr schön finde. Es gab zwar auch vereinzelt Streikbrecher, für die dann niemand Verständnis hatte, aber es waren wirklich nicht viele. In den Howaldwerken zum Beispiel wurden gerade einmal 16 Streikbrecher registriert. Das sind von tausenden Streikenden wirklich nicht viele, aber letztlich ist jeder einer zu viel, da er unsolidarisch gegenüber den Streikenden handelt und sich auf die Seite des Arbeitgebers schlägt. Schließlich ging es um eine gerechte Sache. 4 Monate hatte man oftmals in eisiger Kälte vor den Werktoren aus, ging dann ins Streiklokal, unterhielt sich, trank vielleicht 1 oder 2 Bier und dann hatte man Freizeit. Zeit für Sport oder um ins kostenlose Kino zu gehen, Zeit für Skattunniere oder Spaziergänge mit seiner Liebsten. Im Januar gab es Einigungsvorschläge von einer externen Schlichtungsstelle. Die Tarifkommission der Gewerkschaft schlug diese Einigungsvorschläge aber aus. Und auch in einer weiteren Urabstimmung sprachen sich 97% der Metaller dagegen aus. Anfang Februar kam die Schlichtungsstelle wieder zum Einsatz und legte einen verbesserten Vorschlag vor. Und eine weitere Abstimmung der Arbeiter ergab, dass der Vorschlag jetzt angenommen werden sollte. Am Freitag meldeten die Kieler Nachrichten: Seit heute Morgen wird in den bestreikten Betrieben der schleswig-holsteinischen Metallindustrie wieder gearbeitet. Das Ergebnis aus diesen ganzen Verhandlungen war letztlich ein Kompromiss. Arbeiter und Angestellte waren auch immer nicht 100% gleichgestellt. Aber das Ergebnis war immerhin zufriedenstellend. Bei einer Krankheitsdauer von mehr als einer Woche werden 1,5 Karenztage voll bezahlt. Nach einer Krankheitsdauer von mehr als 2 Wochen werden 3 Karenztage mit dem Nettoverdienst bezahlt. Und die Höhe des Lohnausgleichs im Krankheitsfall beträgt 90% des Nettolohns. Und die Wartezeit wird von 7 auf 4 Tage verkürzt. Außerdem, Lohnfortzahlung wird bei jedem Arbeitsunfall unabhängig von der Dauer der Betriebszugehörigkeit gewährt. Und Urlaubstage werden vermehrt und eine bessere Urlaubsvergütung gewährt. Wenige Monate nach Streikende verabschiedete der Bundestag ein Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung von Arbeitern. Ermöglicht hatte das nur der Streik der Schleswig-Holsteiner, denn man orientierte sich an diesem. Aber erst 1970 wurden die Arbeiter endgültig den Angestellten gleichgestellt. Vielleicht wäre dieses Gesetz ohne diesen Streik aber gar nicht entstanden oder aber viel, viel später. Gewerkschaftsarbeit ist immer auch ein Stück Politik. Ein Zahnrad greift ins andere. Und jeder Einzelne kann dazu beitragen, dass sich Arbeitsbedingungen zum Guten verbessern und es eine gerechte und angemessene Bezahlung gibt. Denn was ist deine Arbeitskraft wert? Und wer bestimmt eigentlich diesen Wert? Es gibt zu diesem Streik spannende Bilder und auch Berichte von damaligen Metallern und Zeitzeugen, die von diesem Streik erzählen und wie spannend es war und dass sie sich an ganz, ganz viel Freizeit erinnern und ans Bier trinken in dem Streiklokal. Irgendwie ist es schön, in alte Zeiten abzutauchen. Und noch schöner ist es zu wissen, dass jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin das Recht hat zu streiken, wenn eine Gewerkschaft dazu aufruft und einen Beitrag zur Solidarität zu leisten. Und wenn mein Betrieb vielleicht oder wahrscheinlich oder sogar sehr wahrscheinlich in naher Zukunft an kalten Wintertagen bestreikt wird, denn im Januar finden Tarifverhandlungen statt, bin ich so dankbar für die warmen Wollsocken meiner Stiefmama. Und ich weiß, dass sie es gut findet, dass ich ganz vorne mitstreike. Für mehr Lohn und gute Arbeit. Frohe Weihnachten für euch alle und bis in 3 Wochen.